Wir lesen Lukas Kapitel 5, die ersten 11 Verse. Lukas Kapitel 5. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische. Und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Jesus, der Sohn Gottes, hatte bis jetzt in den Synagogen verkündigt, gepredigt. Und jetzt steht er hier am Galiläischen Meer, und eine große Menge von Menschen kam zu ihm. Und es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte und das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Ist das nicht ein ergreifendes und wunderbares Bild? Durch das, was er bis jetzt schon getan hatte, die Wunder, die er schon vollbracht hatte, hat die Menschen angelockt. Und jetzt ist eine große Menge von Menschen, die strömten zu ihm und wollen das Wort Gottes hören. Und das Volk bedrängte ihn so sehr, dass er zurückweichen musste, um dann in ein Boot zu steigen, dass er predigen konnte. Habe ich mir die Frage gestellt, wie sehr drängen wir zum Herrn, um zu hören? Sind wir auch so begierig zu hören, was er uns zu sagen hat? Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Er stieg einfach in ein Schiff, ohne zu fragen. Es gehörte Simon. Die waren gerade vom Fang gekommen oder nicht vom Fang gekommen. Sie waren beim Fischen, haben nichts gefangen, kommen zurück und waschen die Netze. Und jetzt steigt der Herr dort ein und er bittet den Simon Petrus, fahre doch ein Stück weg, damit ich jetzt das Volk lehren kann. Soweit ja nichts Besonderes, oder? Aber wir müssen schon vor Augen haben, dieser Simon und die anderen Fischer, die waren die ganze Nacht da draußen gewesen und hatten nichts gefangen. Und die waren ganz sicherlich müde von der Arbeit und auch etwas enttäuscht, weil sie nichts gefangen hatten. Und jetzt steht der Herr in diesem Boot und sagt, Simon, fahre hinaus. Und der Simon tut es. Und die anderen tun es auch. Da stieg er in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und fängt an zu lehren. Es wird uns gar nicht berichtet, was er gelehrt hat. Darum geht's auch in der Geschichte gar nicht. Weil der Simon soll ja etwas lernen. Aber er lehrte das Volk vom Schiff aus. Und was können wir jetzt daraus lernen? Dieses Boot wird zu einer Kanzel, wo der Herr predigt. Aber er bittet den Simon, fahre hinaus. Ein kleines Stück hinaus. Was lernen wir daraus? Aus dieser ganz einfachen Begebenheit. Was können wir heute daraus lernen? Wenn wir unseren Besitz, wenn wir unsere Zeit, wenn wir unsere Kraft, wenn wir unsere Fähigkeiten dem Herrn zur Verfügung stellen, gleichgültig, wie es uns gerade geht, wird es zum Segen für andere. Wir können uns gut vorstellen, dass Fischer, die eine ganze Nacht da draußen gewesen sind, nichts gefangen haben, enttäuscht waren, oder? Das war gerade nicht ein Jubeltag, den sie hatten, Freudentag. Und die waren müde und die mussten jetzt die Netze waschen und in der nächsten Nacht geht's wieder raus. Die nächste Nacht geht's wieder raus zum Fischen, ne? Davon haben sie ja gelebt. Deshalb, ich sag's nochmal, was können wir daraus lernen? Wenn wir unseren Besitz, unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Fähigkeiten dem Herrn zur Verfügung stellen, gleichgültig, wie es uns geht, kann das zum Segen werden. Aber wie oft hindern uns gerade die Umstände, das zu tun? Der Petrus hat nicht mit dem Herrn diskutiert, oh, jetzt geht's gerade, sucht er doch einen anderen. Der Simon tut es. Er tut es sofort. Und das können wir daraus lernen. Aber der Petrus sollte an diesem Tag etwas ganz persönlich lernen. Er sollte nicht nur sein Boot zur Verfügung stellen, damit der Herr zu den anderen predigen konnte, sondern der Herr wollte zu ihm sprechen heute. Er wollte ihm etwas beibringen. Vers 4. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Das war eine Herausforderung, oder? Jesus befindet sich immer noch im Boot, ein Stück weg vom Ufer. Und jetzt bittet er ihn nicht, sondern gibt ihm einen Befehl. Fahre hinaus. Wohin? Auf die Tiefe. Und dort lass die Netze hinunter. Achtet bitte auf dem, bei dem Text. Das heißt immer wieder Netze, ne? Lass die Netze hinunter. Aber der Simon wusste doch, es ist jetzt aussichtslos, im Grunde aussichtslos, oder? Wir haben jetzt die ganze Nacht gefischt, wo die Fische oben sind, um zu fressen. Und jetzt am Tag sind sie eigentlich unten. Und die Zeit geht man eigentlich gar nicht fischen mit Netzen. Das war eine Herausforderung für einen Fischer. Das spricht gegen alle Berufserfahrung, gegen alle logische Vernunft. Und vor allen Dingen hätte ja Petrus denken können, was weiß der Zimmermann aus Nazareth schon vom Fischen? Hat er schon mal gefischt vorher? Die ganze Nacht waren wir da draußen und jetzt am Tag soll es Gelingen geben beim Fischfang? Also, das geht nicht. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, Wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Diese Realität, absolut klar, Realität. Und jetzt kommt das entscheidende Wort aber. Wie so oft in der Bibel, ne? Aber. So sehr hat Gott die Welt geliebt, gell? Aber auf dein Wort. Meister, er gibt ihm die Ehre, ne? Meister, wenn du sagst, bin ich bereit, auf dein Wort hin das Netz hinunterzulassen. Nicht die Netze. Eins ist er schon bereit. Er will es mal probieren, ne? Aber mit dem Wort aber beginnt der Glaube von Petrus, der den Gehorsam zur Folge hat. Glaubensgehorsam. Er muss glauben, weil der Meister spricht. Hört sich ja ganz einfach an, oder? Aber wenn du es sagst, bin ich bereit, obwohl meine Berufserfahrung sagt, nein, ich bin bereit, es zu tun. Können wir daraus auch etwas lernen? Der menschliche Verstand spricht manchmal völlig dagegen, oder? Meine Erfahrung, die ich im Leben gemacht habe, spricht manchmal ganz dagegen. Meine anerzogene Logik spricht so oft dagegen. Gegen was? Was der Herr sagt. Was der Meister sagt. Auch wir erleben doch manchmal Zeiten, die gar nicht so leicht sind, oder? Auch wir erleben Zeiten, wo wir müde und ausgelaugt sind. Wo wir enttäuscht sind. Wo manches so richtig schwer ist. Und dann gibt der Herr uns einen Auftrag. Wie reagieren wir dann? Liegt uns nicht manchmal eine schwere Last auf dem Herzen? Deshalb kann ich im Moment, in diesem Moment gerade, kein gutes Zeugnis für dich sein. Kann ich diesen Dienst jetzt gerade nicht tun. Aber ich verspreche dir morgen oder übermorgen, wenn es mir wieder besser geht, dann bin ich auch bereit, die Netze auszuwerfen. Nein, das eine Netz auszuwerfen. Wenn ich den Herrn bezeuge, auf dein Wort hin, was hat er gesagt? Ihr werdet meine Zeugen sein, gell? Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Geht hin. Und jetzt könnten wir viele Bibelstellen auflisten. Auf dein Wort hin. Ja, aber gerade, also wenn ich das in der Arbeitsstelle tue, wenn ich das in der Schule tue, ich überlege mal, wie die auf mich reagieren. Wenn ich das in meiner Familie tue, überleg mal, was ich dann erlebe. Ich habe es schon erlebt. Die lehnen mich ab. Die wollen mit mir gar nichts mehr zu tun haben. Aber auf dein Wort hin. Weil du es gesagt hast, tue ich es trotzdem wieder. Machen wir das wirklich immer so? Ich tue mir so schwer, wenn ich abgelehnt werde. Ich weiß noch ganz genau, das erste Zeugnis, das habe ich schon mehrfach hier betont, das ich weitergegeben habe, das zweite. Der erste war der Vorstand, der zweite, als ich in der Schule die Treppe hoch bin, ab dem Moment hat der Mann mich völlig und ganz abgelehnt, mein bester Freund bis dahin radikal abgelehnt. Herr, nicht nur einmal, das genügt jetzt. Aber auf dein Wort hin will ich trotzdem wieder das Netz auswerfen. Wie ist das, wenn ich denke, soll ich wirklich meine freie Abende mit irgendeinem Ungläubigen verbringen, nur damit der das Evangelium hört? Ich habe doch so wenig Zeit. Und dem Gläubigen kann ich doch nicht helfen. Welche Antwort soll ich mir eigentlich geben? Ich bin ja selber noch so jung im Glauben. Ich weiß noch so wenig aus dem Wort Gottes. Aber. Und wenn ich jetzt gerade mal dorthin schaue, ich versage so oft. Ich lebe selber nicht das, was in der Bibel steht. Und jetzt soll ich? Nee, das geht nicht. Kennt ihr solche Beispiele? Aber auf dein Wort. Und jetzt will ich ja gar nicht sagen, dass wir in Sünde leben sollen und dann Zeugnis sein sollen. Natürlich sollen wir uns reinigen. Aber kennen wir nicht auch unsere Schwächen? Kennen wir nicht unser eigenes Versagen? Ich habe da die ganze Nacht, nichts ist passiert. Und jetzt soll ich noch mal? Wenn ich mein Geld für die Mission zur Verfügung stelle oder an andere Notbedürftige etwas weitergebe, dann reicht doch das Geld nicht mehr für mich. Aber auf dein Wort hin. Ne? Und so könnten wir jetzt viele Beispiele finden, die uns hindern, den Willen Gottes zu tun. Jeder von uns findet viele Beispiele. Eins der wichtigsten ist ja, wer von uns hat noch Zeit? Und jetzt soll ich zusätzlich in die Gemeinde gehen? Zusätzlich mich mit jemand treffen? Merken wir haben alle miteinander ganz sicher Gründe, die uns hindern, aber auf dein Wort hin. Prediger, Kapitel 11, Vers 4. Prediger 11, Vers 4. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Das heißt, wohin schaue ich denn? Ich habe mich mit dem Bruder, mit der Schwester schon so oft getroffen. Es ist völlig sinnlos. Es geht kein Millimeter weiter. Auf was achten wir eigentlich? Wer auf den Wind achtet, das ist die falsche Blickrichtung. Auf dein Wort hin, Herr. Wenn du es möchtest, dann bin ich bereit, das Netz auszuwerfen. Das ist gerade die kolossale Herausforderung in den verschiedenen Lebenssituationen. Die Umstände sind ganz sicher niemals ideal. Ja, bringt es noch was, nach Speyer zu gehen, nach Schwetzingen zu gehen und dort einen Stand aufzustellen und dann den Menschen Traktate an, die nehmen sie mit und schmeißen sie in den Mülleimer. Ist doch sinnlos, oder? Ist das nicht sinnlos? Was achten wir? Auf den Wind? Oder auf dein Wort hin bin ich bereit, es trotzdem wieder zu tun. Auf dein Wort, das ist Petrus, was er sagt. Und gibt es etwas Schöneres, etwas Wichtigeres, wie auf das Wort Gottes zu vertrauen? Darauf zu vertrauen, was er sagt. Und bei Petrus hat es bewirkt, ein Glaube, der in Gehorsam sichtbar wurde. Es ist sinnlos, das Netz daraus zu werfen. Aber du hast gesagt und ich tue es trotzdem. Das ist der Ansatz. Und was geschieht jetzt? Was geschieht dadurch? Lukas Kapitel 5, gehen wir zurück. Lukas Kapitel 5. Ich lese noch einmal. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet. Wir haben es wirklich versucht. Wir haben wirklich bemüht und haben nichts gefangen. Es ist gar nichts drin gewesen im Netz. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, also nicht nur der Simon Petrus, sondern die anderen auch, fingen sie eine große Menge Fische. Und ihr Netz begann zu reißen. Als die Fischer das Netz auswerfen, werden sie reich belohnt. Überreich belohnt. Es waren so viele Fische, dass das Netz sie gar nicht halten konnte. Und das andere Boot kam dazu, und als die Fischer verteilten, waren beide Boote am Sinken. Ich weiß nicht, ob wir darüber staunen. Fischer sind ja gewohnt, viele Fische zu fangen, oder? Aber das haben sie sicher noch nicht erlebt, dass die Boote anfangen zu sinken. So viele Fische waren das. So wird das Vertrauen auf Gottes Wort belohnt. Der Glaubensgehorsam wird belohnt. Welch ein reicher Segen ist es doch, wenn man bei diesem Beispiel von dem Menschenfischer bleibt, das Evangelium immer wieder, auch zu Zeiten, wo es völlig undenkbar scheint, weitergeben und jemand kommt zum Glauben, oder? Ist das nicht ein unfassbar reicher Lohn, den man empfängt? Wohin sollten Sie fahren? Auf die Tiefe. Und in der Tiefe, bei der Tiefe sollten Sie das Netz auswerfen. Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst euer Netz zu einem Fang hinunter. Und als Sie das getan haben, wurden Sie reich belohnt mit so vielen Fischen, dass zwei Boote anfangen zu sinken. Die Tiefe. In tiefem Wasser. Da beginnt das Netz zu reißen. Hat das irgendeine Bedeutung? Auch unser Glaube wird manchmal in der Tiefe so geprüft, dass er am Zerreißen ist. Oder? Jetzt am Tag soll ich die Netze auswerfen in der Tiefe. Das wird zu einem so großen Segen. Gehen wir nicht manchmal durch tiefe Zeiten, wo wir gerade dann zum Segen werden? Unser Glaubensleben ist nicht nur ein himmelhoch Jauchzen jeden Tag, oder? Unser Glaubensleben geht manchmal ganz schön durch die Tiefe. Und genau in diesem Moment spricht der Herr zu dir und jetzt werf die Netze aus. Zu einem Fang. Und genau in diesem Moment können wir zum Segen für andere werden. Steht das im Wort Gottes? Auf dein Wort hin. Steht das? Psalm 84. Muss ich mal selber aufschreiben, die Stelle ist mir gerade eingefallen. Jetzt habe ich keinen Stift mehr. Gut, Psalm 84. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind, in deren Herzen der Weg ist, dass der Herr spricht und man tut es. Wo der Herr führen kann, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Gehen wir manchmal durch Tränentäler? Natürlich, oder? Wer von uns nicht? Wir gehen manchmal durch Tränentäler. Das ist der Weg, den der Herr mit uns geht. Aber wie wunderbar, wenn der Herr genau in diesem Moment, wenn er dich durch ein Tränental führt, er in deinem Herzen wirken kann und er dann zu dir sagt, tu das. Wirf die Netze aus. Jetzt wirf sie, nicht jetzt. Also jetzt geht's mir ganz schlecht. Also jetzt bin ich am Boden zerstört, jetzt geht gar nichts. Oder? Wohl dem Menschen, dessen Stärke in Christus liegt. Nicht meine Kraft, sondern seine Kraft. Wohl denen, in deren Herzen er frei wirken kann. Wenn solche, die so sind, die diese Gesinnung haben, durch ein Tränental gehen, kommen andere zu dieser Quelle und trinken sich satt. Das ist der Segensstrom. Und der Frühregen bedeckt sie mit Segen und sie schreiten von Kraft zu, wer schreitet von Kraft zu Kraft? Ah, die, die durch ein Tränental gehen. Und was ist die Regel, wenn ich durch ein Tränental gehe? Oh, geht's mir so schlecht. Oh, und warum muss ich das jetzt gerade erleben? Und warum ist das jetzt passiert? Ist das so? Ich hatte in den letzten Tagen drei negative Erlebnisse. Drei, nicht nur eine. Und du hast vielleicht das Problem, dein Tränental ist jetzt gerade, du stehst in der Gefahr, im Beruf entlassen zu werden. Oder es gibt einen finanziellen Einbruch in deinem Leben. Oder die Kinder, das ist ja das reinste Chaos nur noch. Solche Dinge gibt's doch, oder? Und jetzt? Und jetzt weinen wir vom Herrn. Nein, wir weinen nicht manchmal vom Herrn, wir weinen manchmal für uns selber. Oh, geht's mir so schlecht. Und ich habe es ja schon oft gesagt, da war ich so froh, dass ich eine Frau hatte, die mir dann ins Schienbein getreten hat. Dir geht so schlecht. Wo steht denn das in der Bibel? Verstehen wir? Aber das sind die Dinge, die uns manchmal den Blick in die andere Richtung lenken. In die verkehrte Richtung lenken. Und es stimmt doch, ich habe doch so viel Schmerzen. Kann der andere das, der kann das nicht verstehen. Wie es mir geht, ich habe Schmerzen. Ja, das stimmt. Und deshalb weine ich. Ja, hier steht von jemand, wenn solche durch ein Tal der Tränen gehen. Richtig. Die gehen durch ein Tal der Tränen. Ich meine, der Petrus, der ging nicht durch ein Tal der Tränen, aber der war enttäuscht. Der war müde, der war ausgelaugt. Und jetzt soll ich, das ist doch sinnlos. Ich kann doch jetzt nicht. Und jetzt hatte ich in ganz kurzer Zeit drei Erlebnisse. Drei wirklich negative Erlebnisse. Zwei lagen genau eine halbe Stunde auseinander. Da habe ich gesagt, Herr, jetzt reicht's. Jetzt ist es zu viel. Und das Schlimmste war natürlich die Nachricht, dass die Nüng operiert wird. Logisch, ne? Und was jetzt? Und dann sollte ich an diesem Donnerstagabend einen Hauskreis machen. Und ich sagte, Herr, wie soll denn das gehen? Heute Abend, morgen Abend, Sonntag. Das geht nicht. Der Erste sagt ab, Hauskreis ist ausgefallen. Puh, war ich richtig erleichtert. Und da kam eine Nacht, die war schwer. Die war unfassbar schwer. Ich habe kaum geschlafen, habe gedacht, nicht noch einmal. Und ich habe das erste Mal wieder, seit die Iris gestorben ist, viel geweint. Aber ich war am Boden zerstört. Tränental, oder? Und dann die falsche Blickrichtung. Warum, weshalb? Kennt ihr das? Wisst ihr, was der Wechsel gebracht hat? Ich habe mit ihr telefoniert und dann sagt sie, dieser Gott tut uns doch nur Gutes im Leben. Da dachte ich an die Predigt vom letzten Sonntag. Könnt ihr euch erinnern? Psalm 119. Gott ist gut und tut Gutes. Das war der zweite Stein. Der dritte Stein. Am Dienstag hatten wir Bibelstunde. Und da haben wir davon gesprochen, wie Gott die Fäden von Kyros in der Hand hält, oder? Oder von Nebukadnezar in der Hand hält. Entkleidet ihm irgendetwas? So, und jetzt war die Blickrichtung zumindest schon mal wieder da, ne? Und dann gibt's eine Bibelstelle. Ich weiß nicht, wie oft ich schon über diese Bibelstelle gepredigt habe, aber drüber predigen ist ja was anderes, wie wenn man was erlebt, ne? Schlag dir mal auf, Philipper 4. Philipper 4. Ich habe es noch nicht gezählt, ich weiß es auch nicht, manche sagen über 360 Mal. Sorgt euch um nichts. Paulus, du hast leicht reden, oder? Nein, der hat auch nicht leicht reden gehabt. Als er das schrieb, ging es ihm gar nicht so gut. Im Gefängnis, ne? Sorgt euch um nichts. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Warum nicht? ihr habt doch ein großes Vorrecht. Und dieses Vorrecht hat kein einziger Mensch dieser Erde, außer den Christen. Das ist genau der Unterschied. Sorgt euch um nichts, warum, sondern ihr habt das Vorrecht, ihr könnt daraus ein Gebetsanliegen machen. Oder? Ein Gebetsanliegen. Da steht's. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen, aber da steht mit Danksagung, euer Anliegen vor Gott kund werden. Natürlich habe ich vorher schon gebetet, aber wie? Plötzlich war ein Unterschied da. Plötzlich war es anders, wie ich gebetet habe. Sondern sorgt euch um nichts, denn du kannst es mir sagen, dem Allmächtigen, der nicht nur Könige einsetzt und Könige absetzt, der sogar deine Haare auf dem Haupt gezählt hat, der gesprochen hat und ein unfassbares Universum war da. Und wenn ich es ihm sage, dem Allmächtigen, bewegen wir den Arm des Allmächtigen. Und dann kann Gott eingreifen. Aber ob er es tut oder nicht, das ist natürlich eine andere Sache. Je nachdem. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Warum kann ich in diesem Moment auch danken? Und das habe ich damals bei der Iris schon gesagt. Ich konnte danken für 48 wunderbare, herrliche, einzigartige Lebensjahre. Danken. Und ich konnte jetzt danken, dass ihm nichts entgleitet. Dass er die Macht hat einzugreifen, wenn es in seinem Willen ist. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken, die falschen Gedanken, die manchmal die Irre gehen, davor kann er uns bewahren. Er kann uns einen Frieden schenken, der allen Verstand übersteigt. Das ist der Fischzug, oder? In der Tiefe. Ein riesen Fischzug. Frieden. Und die Gedanken sind nicht mehr in die falsche Richtung. Nicht mehr falsch geprägt, die Gedanken, sondern in Christus habe ich jetzt gute Gedanken. Jetzt im Nachhinein kann man wieder gut drüber reden. Aber wisst ihr, was davon die Auswirkung war? Dass ich während die Operation war, völlig ruhig war. Dass ich kaum noch dafür gebetet habe. Ich habe gewusst, jetzt geschieht der Wille Gottes. Fertig. Ist das nicht Fischzug? Aber auf dein Wort vertraue ich jetzt. Auf das, was geschrieben steht, vertraue ich jetzt. Ich sorge mich nicht. Ob ich rausgehe auf die Straße, oh, ich habe so Angst, wenn ich ein Traktat weitergebe. Aber ich vertraue darauf, dass daraus Segen entstehen kann. Merken wir eigentlich, wie dieser Text so klar in unser Leben hineinspricht. Es widerspricht manchmal der Logik, dem menschlichen Verstand, meiner eigenen Begrenztheit und was es auch immer sein mag. Aber sind wir bereit, auf sein Wort zu reagieren im Glaubensgehorsam? Frieden im Herzen. Was lernen wir dabei? Sollten wir nicht auch manchmal das sichere Ufer verlassen? Fahr hinaus auf die Tiefe. Das sichere Ufer verlassen. Die Situation ist unmöglich noch zu korrigieren. Das ist so festgefahren. Da geht gar nichts mehr. Woher weißt du das? Ich habe es erlebt mit einem Bruder, mit dem ich, also ich hatte von mir, von meiner Seite zu ihm aus die Sache alles ausgeräumt. Aber nach über 20 Jahren kam er dann zu mir. Ich habe manchmal gedacht, das ist sinnlos, das wird nie mehr anders werden. Das ist meine Begrenztheit. Aber auf dein Wort vertraue ich. Und es wurde korrigiert. Und so hast du vielleicht jetzt eine Situation, wo du denkst, wie soll das noch anders werden? Ich weiß es nicht. Aber ich kenne den, der es weiß. Glaube ich daran? Und bin ich dann bereit, aktiv das Netz auszuwerfen und das von meiner Seite zu tun, was ich tun kann? Das sichere Ufer verlassen und auf eine Tiefe zu kommen. Auf was für eine Tiefe? das sichere Ufer verlassen, auf die Tiefe fahren und das Netz auszuwerfen. Die Netze. Das wäre nochmal ein eigenes Thema, Netze und Netz, ne? Was wäre für euch diese Tiefe? Für mich ist dieses sichere Ufer verlassen, auf sein Wort hin auf die Tiefe zu gehen, meine eigene, völlige und ganze Hingabe. Mit einem Satz ausgedrückt, gib mir doch bitte dein Herz. Mehr will ich gar nicht. Ich will nur dein Herz. Dass es mir ganz und gar gehört, ungeteilt mir gehört. Vielleicht darf ich das noch einflechten. Ich hatte ja schon meine Befürchtungen für Donnerstag und Freitag. Der Freitagabend war einer der besten Hauskreise, die ich je hatte. Das ging nicht nur bis 8:30, sondern bis 10:00. Merkwürdig, oder? Es war ein ganz besonderer Hauskreis, finde ich. Warum? Vielleicht liegt es genau daran, mich wieder ganz und völlig hinzugeben. Und als ich dann an diesem Tag viel, viel gelaufen bin und gebetet habe und viel gebetet habe, ist mir genau das Gleiche passiert, was dem Petrus passiert ist. Lukas 5. Er will immer wieder mal dich herausfordern, bin ich bereit zur völligen Hingabe. Nicht nur ein schönes Lied singen und vielleicht ein frommes Gebet sprechen, und das meine ich gar nicht negativ, sondern wirklich mal wieder ganz mein Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Ohne Wenn und Aber. Ohne Vorbehalte. Und hier in Lukas 5 heißt es dann, und als sie das getan haben, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Als aber Simon Petrus das sah, fing er an, dem Herrn zu danken und sich zu freuen. Steht nicht hier, gell? Da war keine Freude. Da war kein Dankgebet. Sondern der Herr ging von ihm hinweg. Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Der Simon Petrus erkennt sich im Lichte Gottes. Und es führt dazu, dass er erkannt hat, dass er unwürdig ist, vor diesem allmächtigen und heiligen Gott zu stehen. Da war nicht der stolze Pharisäer, oh Gott, ich bin so froh, dass ich nicht so bin wie die anderen, sondern war der zerbrochene, gedemütigte Zöllner. Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Genau das habe ich an diesem Tag auch wieder erlebt. Wie viel Sünde ist noch in meinem Leben? Wie viel Unwahres, wie viel Unreines ist noch in meinem Leben? Wie oft erleben wir das? Wie oft geht es uns so wie Petrus? Weil wir erkannt haben, vor wem wir stehen. Ein Gott, für den es eine Kleinigkeit ist, eine unfassbar große Menge von Fischen in ein Netz zu bringen. Ging es Jesaja nicht genauso? Jesaja Kapitel 6, als er dem dreimal heiligen Gott begegnet ist. Vers 3, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Wie viele Momente haben wir in unserem Glaubensleben, wo wir genauso empfinden, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Das war der Moment, wo Petrus auf seine Knie geht. Und wo er ganz klar erkennt, wie rein, wie vollkommen, wie mächtig Gott ist, wie er seine Herrlichkeit sieht und dann vor ihm zusammenbricht. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Sind wir auch bereit, hinauszufahren auf die Tiefe, das sichere Ufer zu verlassen, loszulassen von unserem eigenen, von allem eigenen und dann im Glauben das zu tun, was der Herr will, das Netz hinunterzulassen und dann können wir zur Segensfülle für andere werden. Selbst wenn wir durch ein Tränental gehen, selbst wenn wir durch schwere Zeiten gehen, können wir für Ungläubige etwas hinterlassen und für Geschwister etwas hinterlassen. Da ist jemand, der vertraut völlig dem Herrn. Aber er ist nicht untätig. Er tut etwas. Und wenn es nur in Anführungszeichen ein Gebet ist, dass man in schweren Stunden dem Herrn von ganzem Herzen dankt, für so viel Gutes, was er in meinem Leben getan hat, und dafür dankt, dass er das Richtige jetzt tut. Aber vielleicht muss ich dabei auch wieder den Blick bekommen, wie sündig ich selber noch bin. Der andere ist doch schuld, der hat doch, richtig? Und ich? Jesaja sprach nicht von den anderen, er sprach von sich. Wehe mir. Natürlich wusste er, dass er auch unter einem Volk wohnt, das unreine Lippen hat, aber zuerst kam er. Wir wohnen heute unter einem Volk, das unrein ist. Und wir? Sind wir wirklich so viel besser wie die anderen? Lukas Kapitel 5. Wir kennen alle diese Stellen. Es geht ja schon darum, dass der Herr jetzt diese Fischer zu Menschenfischern beruft. Und auch wir sind Menschenfischer. Geht hin in alle Welt. Traget einer des anderen Lasten. Viele, viele Aufträge, die wir im Neuen Testament haben, dass wir andere ermutigen, trösten, korrigieren sollen. All diese Aufträge, die im Neuen Testament stehen. Aber auf dein Wort, egal wie es mir geht, bin ich bereit, das zu tun. Und dazu ist es wieder nötig, in die Tiefe der Hingabe zu kommen, mein Leben ihm ganz zur Verfügung zu stellen, damit er daraus einen großen Segen machen kann. Kapitel 5, noch einmal Vers 10. Am Ende von Vers 10 steht, und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Petrus, bis jetzt hast du Fische gefangen zum Tod, oder? Er hat die Fische gefangen, damit sie sterben, dass er was zu essen haben und er die Fische verkaufen kann. Aber jetzt sollst du Menschen fangen zum Leben. Merken wir eigentlich den Unterschied? Also gib jetzt deinen Beruf auf Geh nicht mehr fischen, sondern jetzt sollst du Menschen fangen, also Menschenfischer werden. Und kurze Zeit später wirft Petrus das Netz aus, oder? Und 3000 kommen an einem Tag zum Glauben. Das war ein Fischzug, oder? Das war noch ein viel größeres Wunder, wie das, was hier steht. Von nun an sollst du Menschen fangen. Von nun an sollst du mir dienen. Von nun an sollst du mir nachfolgen. Von nun an sollst du dieses und jenes tun. Haben wir nicht genau das bei der Taufe versprochen? Bei unserer Glaubenstaufe? Ihm zu dienen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Da steht nicht, Herr, wir haben kein Bankkonto auf der Sparkasse. Herr, wir kriegen kein Arbeitslosengeld. Aber Herr, du weißt doch, meine Familie, meine Kinder. Da steht kein Aber. Da steht jetzt kein Aber. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Das heißt gar nicht, dass wir unseren Beruf aufgeben müssen. Überhaupt nicht. Aber es kann sein. Es könnte sein, da ich bei meinem Beruf vielleicht kürzen muss oder bei meinen Hobbys kürzen muss. Da kommt jetzt kein Aber. Aber auf dein Wort hin bin ich bereit, den Weg zu gehen. Egal, was es mich kostet. Ist uns noch bewusst, wir haben nur ein einziges Leben. Und dieses Leben ist bald vorbei. Und das kann ich wirklich sagen. Ne? Mein Leben ist jetzt bald vorbei. Es sind nämlich viele Jahre. Auch wenn meine zukünftige Frau immer sagt, das sind 30 Jahre noch, die wir haben. Das hört sich ja gut an. Aber da fehlt mir das Vertrauen. 30 Jahre ist etwas lang. Aber was mache ich mit den wenigen Jahren, die ich jetzt noch habe? Bin ich bereit, genau das so zu machen wie sie? Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Ich lese eine letzte Bibelstelle, Matthäus 9. Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in allen in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er sah die Volksmenge und er hatte Mitleid mit den anderen, nicht Mitleid mit sich selbst, weil sie eben ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Diese Israeliten, die hatten keinen, der sie geführt hat. Und davon war er innerlich bewegt. Und deshalb spricht er jetzt, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Fischer. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Fischer in seine Ernte aussende. Ihr habt gemerkt, ich habe was ersetzt. Es gibt unzählige von Fischen. Verlorene Fische und verirrte Fische von der Gemeinde. Und jetzt braucht es Fischer, die ihre Netze auswerfen und diese Fische wieder einsammeln. Die verlorenen Sünder, die Geschwister, die Hilfe brauchen. Aber es gibt zu wenige Fischer. Es gibt viel zu wenige Arbeiter. Und das nicht nur heute, schon immer. Es gibt unzählige, jetzt gibt es Milliarden von verlorenen Sündern. Haben wir unseren Beruf aufgegeben, in Anführungszeichen, um dem Herrn nachzufolgen und für andere zum Segen werden zu können? Aber auf dein Wort hin, auch wenn ich mir es nicht vorstellen kann, wenn ich nicht verstehe, wie und was, auf dein Wort hin bin ich bereit, das zu tun. Auch wenn ich mich dazu unfähig fühle, nicht sprachbegabt bin und was es auch sein mag. Petrus hat uns etwas gelehrt heute Morgen. Aber, Meister, aber auf dein Wort hin bin ich bereit, das zu tun, was du sagst. Er glaubte, dass es zu einer unmöglichen Stunde möglich ist, dass sie Fische fangen. Aber so ganz Netze, eins, ne? Eins, zumindest eins. Nicht zwei oder drei oder vier. Glauben wir ganz, was der Herr sagt? Darum geht's. Amen. Lasst uns noch beten.